Trostpunk, der Post-Punk-Podcast von Marc Thomae und Lars Schmidt.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum ersten Post-Punk-Podcast namens Prostpunk von Marc Thomae
und Lars Schmidt.
Wir sind beide ehemalige Kollegen, gute Freunde und treffen uns regelmäßig, um schöngeistige Getränke zu uns zu nehmen und dabei über unser Lieblingsthema, nämlich die...
Tja, die Musik zu reden. Das Ding ist halt nur, das machen wir ja nicht mit Absicht, dass wir uns dann da so sagen, wir müssen jetzt über Musik reden, aber es passiert halt immer wieder. Das ist halt einfach so, es gibt ja keinen Tag, an dem nicht irgendwie durchgehend der Plattenspieler läuft oder der Rechner. Jemand von uns hat eine neue Platte oder wir haben ein Video gesehen oder was ja auch immer schön ist jetzt mit diesen ganzen Büchern, die mich da auch nochmal richtig drauf gebracht haben. Rip It Up and Start Again ist ja halt so ein klassisches Ding, dann verschwende deine Jugend. Was unheimlich spannend ist, praktisch hier nochmal sein Wissen auch zu erweitern und eben jedes Mal wieder neue Musik aus dieser Zeit kennenzulernen. Das ist manchmal unendlich. Genau. Und du denkst ja, du hättest schon alles gehört, aber hast du nicht.
Hast du nicht.
Man hat ja nicht aufgehört, Ende der 80er Musik zu hören. Im Nachgang muss man ja wirklich sagen, vieles von dem, was danach passiert ist, hätte es ohne Punk und Post-Punk gar nicht gegeben. Also darum finde ich das auch so spannend. Das ist nicht nur Musik, die ich irgendwie persönlich gut finde, sondern das ist eben auch Musik, die so eine gewisse Wichtigkeit hat, so finde ich, für die komplette Popmusikentwicklung. Ja. Und da entdeckt man einfach unheimlich viel, was eben vielleicht jetzt nicht sowas ist, wo man dann sofort mitgehen kann, aber wo man weiß, das und das kommt irgendwie daher, das hat jenes beeinflusst und ich finde das unheimlich spannend.
Punk hat ja damals auch einen totalen Bruch in der Rockmusik dargestellt, wie es ihn vorher noch nicht gab und wie er danach, weiß ich nicht, ob es das in dem Ausmaß danach nochmal gab. Weil alles, was bis dahin war, irgendwie, du musstest dein Instrument virtuos beherrschen und jeder hat ein dreiminütiges Solo gekriegt. Das war ja alles hinfällig mit Punk und dadurch hat das natürlich alles, was danach kam, schon in gewisser Form beeinflusst. Und wir haben ja letztens über Sinti-Pop gesprochen und da kann man sich auch die Frage stellen, ist Sinti-Pop Post-Punk? Weil er ja nicht mit Gitarren gemacht wird, aber ich glaube, man darf da nicht zu sehr an den Begriff Punk kleben.
Nee, gar nicht.
Nur weil die klassischen Punkbands natürlich auch mit Gitarre Musik gemacht haben. Aber wir haben es ja gesagt, das waren ja die Leute, die irgendwie keinen Bock auf Gitarre hatten und zeitgleich festgestellt haben, es kommen ja jetzt Musikinstrumente wie Keyboards und Synthesizer für halbwegs erschwingliches Geld auf den Markt. Lass uns doch damit was probieren. Und von daher ist es natürlich Post-Punk.
Also ich meine, es ist ja auch so, Punk ist ja eigentlich jetzt nicht mehr, oder Punk war damals nicht das, was man heute unter Punk versteht. Mhm. Also ich meine, es gab ja auch dann direkt irgendwie im Anschluss an, nachdem sich die Pistols aufgelöst haben, viele von diesen Bierpunk-Gruppen, da ging es halt nur noch darum, in der Gegend rumzurotzen, asozial zu sein und Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols zu kopieren. Und es ist ja eigentlich eher eine Geisteshaltung. Für mich so finde ich Punk. Also Punk hat jetzt nicht mit dem was zu tun, was man so immer unter Punk als Musik ablabelt, sondern das hat eben damit was zu tun, dass man halt das selbst in die Hand nimmt. Dass man eben nicht sagt, ich muss jetzt erstmal 8 Jahre lang ein Musikinstrument spielen, sondern ich habe da Bock drauf, ich gehe auf die Bühne, ich mache was Eigenes und wir transportieren das mit einer Menge Energie. Und ob du das jetzt mit Gitarren machst und ob du dir jetzt irgendwie die Ramones zum Vorbild nimmst oder ob du dir Kraftwerk zum Vorbild nimmst und bastelst dir deinen Synthi eben selbst zusammen, das finde ich ist eine Haltung. Und das hat eigentlich mit dem, was man dann eben danach unter Punk verstanden hat, eigentlich nichts mehr zu tun. Und deshalb finde ich halt auch, Punk ist eben nicht gleich Punk, sondern Punk ist eine Geisteshaltung.
Richtig.
Und aus der sind dann diese ganz vielen unterschiedlichen Musikstile auch entstanden.
Genau. Und vielleicht sollte man diese Geisteshaltung Punk eben nicht mit der Moderichtung Punk verwechseln, denn das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
So ist es.
Ja. Und das hat ja, glaube ich, auch diese Moderichtung Punk mit zu beigetragen, dass eben die Sex Pistols nach einem Album verschlissen waren und dass andere Bands wie The Clash dann sich eher so in Richtung Reggae und Ska orientiert haben. Und im Prinzip war ja das, was klassischerweise als Punk bezeichnet wurde, ja nach 1-2 Jahren
das war tot.
Also das 76, 77 und dann war es schon wieder rum.
78 gab es das eigentlich schon nicht mehr.
Ja.
Und ich meine, gerade wenn man sich ja auch John Lydon anguckt, was der für tolle Sachen danach gemacht hat mit Public Image, da ist ja dann Dub irgendwie eine Menge drin. Ich meine, dann später hat er ja dann noch angefangen, eben auch sehr viel mit Synthi auch zu arbeiten. Aber ich finde, das ist für mich so ein so ein klassisches Beispiel für einen coolen Punk, weil er eben nach einem Album gesagt hat, so nee, das ist jetzt nicht mehr mein Ding, sondern wir entwickeln das irgendwie weiter. Aber wir kommen schon wieder viel zu sehr vom Thema ab.
Genau. Wir wollten
ja eigentlich sagen, warum wir uns mit dieser Musikrichtung beschäftigen. Aber ich glaube, haben wir eigentlich auch schon fast gesagt jetzt, weil da so unheimlich viel draus entstanden ist und weil wir beide im Prinzip mit den Ausläufern von dieser Musik in den 80ern sozialisiert wurden, musikalisch. Du halt im Osten, ich im Westen, was eben teilweise Unterschiede hatte, aber auch viele Gemeinsamkeiten eben mitgebracht hat. Und ich glaube, das ist so das, warum wir immer wieder auf dieses Thema zurückkommen.
Genau. Und weil wir das halt so gerne machen, haben wir uns gedacht, können doch auch andere Leute dran teilhaben, an dem, worüber wir hier so labern. Vielleicht hat der eine oder andere Spaß dran oder kriegt durch unser nerdiges Wissen sogar noch Tipps oder erfährt irgendwas, was er vorher noch nicht wusste. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen mal einen Podcast. Ist ja eh gerade im Trend.
Dann schauen wir mal, wie das läuft. Nee, genau. Wir haben ja eh Spaß dran. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns hier zu quälen müssen, sondern das blubbert dann einfach so aus einem raus.
Also wenn wir mal zu sehr abschweifen, nicht böse sein und nicht abschalten. Wir kriegen die Kurve.
Ja, und das war genau das, was du nämlich eben gerade gesagt hast. Man entdeckt über diese Bücher, über YouTube-Channels oder wie auch immer, dann tatsächlich immer wieder Neues aus dieser Zeit. Und das ist manchmal furchtbar, weil man denkt, man wüsste wirklich viel darüber, aber dann offenbaren sich hier wirkliche Lücken. Und einer von diesen Lücken, das war wirklich eine Riesenlücke, muss man ja sagen, ist Gary Numan. Weil der für die 80er unheimlich wichtig war und auch gerade, wenn man dann so mit Synthie-Pop oder sowas aufgewachsen ist, hätte es ohne ihn ja nicht gegeben, wie vieles Synthetische, was danach irgendwie entstanden ist an Musik. Und da kommt jetzt Lars ins Spiel, weil der nämlich einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht hat und hat sich eben mal diese ersten vier Gary Numan Alben gekauft.
Ja, genau, weil das so ein Name war, den kannte man und man kannte auch so ein paar Songs, aber so richtig auch nicht. Und ich bin da irgendwann mal an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss mir von gewissen Künstlern mal so die Debütalben mal anhören oder auch anschaffen, weil die schon einen gewissen Einfluss auf die spätere Musikwelt hatten. Und wie gesagt, dann war halt Gary Numan einer dieser Künstler, sodass ich dann mal in einem Anflug von Kaufrausch mir seine ersten vier Alben gekauft habe. Das erste fungierte ja noch unter dem Namen Tubeway Army von 1978 und dann kamen die Platten Replicas von 79 und The Pleasure Principle und Telecon beide von 1980. Also es war ein sehr fleißiges, produktives Bürschchen in der Zeit. Ja, und Marc wollte noch mal kurz sagen, warum er, wie ich ja auch, damals diesen Menschen so gar nicht wahrgenommen hat. Aber bevor Marc das erzählt, machen wir erstmal ein Bier auf. Wir sitzen nämlich hier in seiner Küche und in keinem professionellen Studio.
Na dann.
Prost. Punk. Es floppt nichts. Ist zu kalt, das Flens. So. Damit wisst ihr auch, was wir jetzt gerade trinken. Wir wollen auch versuchen, in jeder Folge eine andere Sorte Alkoholiker
zu probieren. Das ist nochmal eine ganz gute Sache, wo wir auch selber dann Spaß dran haben. Aber jetzt für die erste haben wir uns fürs Flensburger entschieden, weil ich dachte, das bloppt so schön, aber es kommt jetzt direkt aus dem Gefrierschrank. Funktioniert das leider nicht. Aber es schmeckt.
Schmecken tut es trotzdem. Zum Wohl.
Boah, also echt ein bisschen kalt, ne? Mir war das nicht bewusst, dass der Mann Anfang der 80er mehrere Nummer 1 Alben hatte und das ist völlig einmal an mir vorbeigegangen. Ich weiß wirklich nicht, woran das jetzt irgendwie liegt, aber bei mir war es ja so, dass ich irgendwie so 82, 83 so angefangen habe, mich für Musik zu interessieren und da war der irgendwie schon weg vom Fenster. Der war nicht weg vom Fenster, aber man hat irgendwie nur noch ganz wenig von ihm mitbekommen. Mhm. Sowas wie Cars oder sowas, da war ich halt 11 oder so und das habe ich dann überhaupt gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt und auch im Nachgang, als wir dann so angefangen hat, dann irgendwie, sagen wir mal, Softcell oder sowas auch zu hören, dann so in den späteren 80ern, wenn man dann so diese frühen Synthi-Sachen aus den 80ern noch mal neu entdeckt hatte, war der auch für mich irgendwie überhaupt kein Thema. Den habe ich jetzt im Prinzip so gehört wie zum ersten Mal. Fand es aber auch irgendwie ganz cool, aber ich fand, wie gesagt, dass das mit so einem normalen Synthi-Pop irgendwie für mich gar nicht so viel zu tun hatte. Das klang eigentlich eher wie
schon extra.
Das ist Glamrock mit Synthis.
Extra Kategorie. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal mit Gary Numan in Berührung gekommen bin. Aber ich glaube, das muss dann schon irgendwie Anfang der 90er gewesen sein, weil ich glaube, bei all dem, was ich im Osten so mitgekriegt habe, so von, ich sag mal so, sind die Musik aus dem Westen, auch was dann teilweise da im Ostradio und bei D64 lief, ich kann mich nicht erinnern, dass Gary Numan da dabei gewesen ist.
Komisch.
Und irgendwann wird es wahrscheinlich Our Friends Electric gewesen sein, den man zuerst gehört hat oder der vielleicht nur auf einem Sampler drauf war oder irgendwie sowas. Und als ich mich jetzt auch dann mal ein bisschen näher mit ihm befasst habe, zum einen hat er innerhalb von 2 Jahren 4 Platten rausgebracht. Abgesehen von dem Debütalbum, also quasi die 2., 3. und 4. Platte, die waren ja alle Nummer 1 in England. Und das waren ja jetzt nicht eben hier so wie damals, wir machen eine LP mit 8 Songs. Das waren ja alles irgendwie Alben, da waren ja irgendwie so 14, 15 Titel auch drauf. Ne? Und dann mit dieser elektronischen Musik, die es ja in der Form ja auch noch nicht so gab. Also klar, gab Kraftwerk, aber für mich klingt die so wie... Klingt es wie so ein Konzept. Und wahrscheinlich hast du danach Anfang der 80er auch nichts mehr von ihm gehört, weil er hat sich einfach wahrscheinlich seine Millionen irgendwie gezählt. Und
er hat ja noch viel nach wie vor Platten gemacht ohne Ende.
Also aber er hat es nicht mehr nötig gehabt, irgendwie ständig die Charts zu rocken.
Ich habe den auch kennengelernt, komischerweise über so Compilations. So, weißt du, irgendwie so gibt es ja immer mal wieder sowas wie die Anfänge des Synthie-Pops oder die Vorläufer von IBM, sowas halt. Und da war der halt dann immer drauf. Aber halt nur mit diesen frühen Sachen. So das spätere Werk, das ist ja immer komplett unter den Tisch gefallen. Aber eben selbst, wenn du damals irgendwie so Ende der 80er, keine Ahnung, in so einer Jugendraum-Disco warst, so im HDJ, weißt du, sowas in der Art. Und da lief ja dann so um die Jahrzehntwende 80er, 90er, da lief ja so dieser ganze Underground-Kram halt aus den 80ern. Also von Cure über Joy Division bis zu Soft Cell, Human League und so weiter. Also alles, was so ein bisschen kantiger war und was eben so ein bisschen abseits von der damaligen Popmusik war. Meinst du, der wäre da mal gelaufen? Also den haben die auch irgendwie so komplett ignoriert. Ich glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass der hier bei uns auch nicht so groß war wie in England.
Wobei ich sagen wollte, so richtig tanzbar sind die meisten Sachen von ihm ja auch nicht. So gut Cars, glaube ich,
ist ganz, das geht ganz gut ab. Here in my car, I feel safest of all. I can lock all my doors. It's the only way to live in cars. Also ich muss auch sagen, so nach dem 2., 3. Mal hören jetzt wieder so, fand ich es dann auch irgendwie cooler. Am Anfang dachte ich, das klingt echt so ein bisschen wie David Bowie mit 70er Berliner Phase mit noch mehr Synthies. Aber so am 3., 4. Mal, ja, irgendwie, es geht doch ganz gut. Ich meine, ist halt auch schön so vom Visuellen her, ne, so diese Videos finde ich schon, das ist sowas von 80er, wenn er dann so in diesem Neon-Dreieck da drin steht und so, dann so ein bisschen weißes Make-up drauf und die Augen schwarz geschminkt.
So. Ja, er sah ja auch so spacig aus, ne, damals so ja, futuristisch, ne, glaube ich, kann man es bezeichnen. Was ich gelesen habe, ist, dass wie er überhaupt dazu gekommen ist, und das kam auch in dieser einen Doku drin vor, diese Welcome to the 80s, Synthie-Pop, dass er, während er diese erste Type-Army-Platte gemacht hat, da stand in diesem
Studio, wo die... Du meinst ja diese weiße Platte?
Ja, genau. Also mit diesem komischen Konterfei, dieses weiße Cover mit diesem Konterfei.
Nach Klemm halt aus.
Ja, ja, genau. Und da stand irgendwo in diesem Studio, wo die das aufgenommen haben, stand wohl so einer der ersten Synthesizer, die es da gab, rum. Und da hat er irgendwie dran angefangen, rumzuklimpern und rumzuexperimentieren. Und hat dann gesagt, nächste Platte, Gitarre weg. Ich mache alles, was eigentlich Gitarre auf der Gitarre gespielt werden soll, mache ich mit dem Ding. Und so ist er irgendwie dazu gekommen. Ich höre ja immer beim Kochen Musik und weil ich immer nicht weiß, was ich hören soll, habe ich mal angefangen, meine ganze MP3-Sammlung alphabetisch durchzuhören. So, und dann nehme ich mir nicht. Jedenfalls bin ich jetzt gerade oder war ich jetzt kürzlich bei U und dann kam die Best of Ultra Fox. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich cool. Ich habe sonst weiter gar nichts von denen. Dann habe ich mich mal bei Spotify schlau gemacht, was haben die dann früher alles so gemacht und bin dann da über die ersten 3 Alben gestolpert, die ja irgendwie so von 77, 78, 79 oder so, jedenfalls noch 70er sind.
2,78, 1,79, glaube ich.
Das ist ja total, also für meinen Geschmack war das ziemlich grottig im Vergleich zu dem, was sie danach gemacht haben. Das war noch so Rock, auch schon ein bisschen elektronisch, aber irgendwie so unausgegoren. Das klang irgendwie für mich so.
Also das ist eine total komische Geschichte, weil zwei dumme, ein Gedanke. Ich habe mir nämlich auch gestern die komplette Ultrafox-Sache mal angehört.
Ja.
Und bei dem ersten habe ich dann auch, ich habe nur das erste. Und das zweite und das dritte gab es bei Amazon Prime irgendwie nicht zum Hören. Also habe ich das einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Aber das erste ist ja wirklich so glam mit ein bisschen Elektronik und so. Und dann eben das von 1980, heißt das Vienna?
Die heißt Vienna, meine ich.
Und da war jedenfalls John Fox ausgestiegen, weil er halt irgendwie Solo-Karriere machen wollte und mit Hughes eingestiegen. Und auf einmal ist es so dieser pompöse Synthi-Rock, den die da machen.
Und die haben dieses Album, das erste, also dieses Vienna, das haben sie in Deutschland aufgenommen.
Ach komm.
Mit Conny Plank.
Ah, das habe ich auch
gesehen. Diesen legendären, keine Ahnung, der alles Mögliche, was Rang und Namen hatte. Hat er auch irgendwie die ersten beiden Duff-Platten, glaube ich, auch produziert.
Das
und,
weiß ich nicht, aber es kann sein. Da kommt, glaube ich, auch ein Verschwende deiner Jugend in dem Buch vor.
Und über den gab es kürzlich auch eine Doku auf Arte. Wie einer der einflussreichsten, namhaftesten deutschen Produzenten. Sagte mir vorher gar nichts, aber...
Ja, mir sagte das auch irgendwie nichts. Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal dann in Verschwende deine Jugend irgendwie mitgekriegt. Das komisch ist halt nur, also der Mature, okay, der kommt zu Ultra Fox und die sind auf einmal so New Romantic, New Wave Heroen, ja, und machen da halt dann fast, also wir haben immer noch Gitarre und sowas dabei, also auch bei den späteren Stücken. Ich meine, es gibt so diese rein elektronischen, aber es gibt halt auch welche, die standen ja auch immer mit Gitarre und sowas dann auf der Bühne. Aber parallel dazu hat John Fox dann sein erstes Album 1980 rausgebracht und das ist komplett elektronisch, so minimalistisch. Ist
ja Underpass, ne? Ist,
glaube ich, ja, so das sensationell. Stück, ne? Das habe ich mir heute Vormittag mal angehört. Also das ist ganz anders. Und irgendwie kann man sich das überhaupt gar nicht vorstellen, wenn man diese erste Ultra Fox, die heißt ja auch Ultra Fox, sich anhört, dass dann auf einmal hier auf der einen Seite so dieser super opulent produzierte New Wave bei rumkommt, so mit Hymnen und sowas, ist ja auch so ein großer Klassiker. Und auf der anderen Seite so experimenteller, minimalistischer Elektro-Sound, der ja damals auch so diese ganzen House- und Hip-Hop-Protagonisten irgendwie inspiriert hat, weil sowas hatte man bis dahin noch nicht gehört. Ja. Und das kommt eben wirklich von diesen alten Alpha Fox-Alben, wo man heute sagt so, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so meins.
Also es ist schon interessant, also wie gesagt, so diese toll. Ganzen Bands, wenn Human League, die ja bevor sie Dare gemacht haben, dieses Album ja auch im Prinzip nicht so richtig aus Pushen gekommen sind.
Ja, Travelogue, da ist halt Being Boyle drauf, aber das war ja auch erst im Nachgang.
Dann, das haben sie dann ja hinterher nochmal als Single veröffentlicht, ne, als sie dann durchgestartet sind.
Ja.
Und wie gesagt, Ultra Fox und in dieser Synth Over Britannia, in dieser BBC-Doku, war ja eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja die, als der Andy McCluskey von OMD von seinem ersten Kraftwerk-Konzert erzählt und hinterher haben wir unsere Gitarren weggeschmissen und oder verkauft und uns Synthies dafür geholt, weil wir gesehen haben, das ist die Zukunft. Also auch die haben ja mal irgendwie so Rock, Krautrock, was auch immer, mal so angefangen.
Ja, ich glaube, das war wirklich dann, also zum einen war es halt diese Möglichkeit, was da ja auch in dieser Doku vorkommt, im Prinzip auf einmal ohne ein Instrument spielen zu können, trotzdem halt eine coole Musik zu machen. Mhm. Und wenn du dann halt keinen Bock hattest, irgendwie das auf so einer Punk-Ebene abzufeuern, dann hast du irgendwie dir was Eigenes gesucht. Und da war natürlich dann das mit den Synthies irgendwie spannend. Die haben ja alle vorher dann eben diesen Clockwork Orange Soundtrack gehört, der ja angeblich so wahnsinnig einflussreich gewesen ist. Dann natürlich Kraftwerk und dann eben fingen die damit an. Komisch aber, also kommen wir wieder zu Gary Numan zurück, alle irgendwie erstmal komplett wenig erfolgreich. Ich glaube, OMD, das ging noch so. Die hatten ja dann so den einen oder anderen kleineren Hit gehabt. Ich glaube, das waren dann so Top 30 Singles oder sowas in England. Aber so richtig durchgestartet sind die echt erst, als Gary Numan seine Nummer 1 Alben hatte. Weil auf einmal die ganzen Plattenfirmen haben das dann halt gesehen und haben dann gesagt, so geil, den gibt man jetzt mal prima Verträge, den gibt man auch ein bisschen mehr Kohle, damit die Dinge aufnehmen können. Mhm. Und die Bands haben halt gesehen, man kann damit auch Popmusik machen. Weil gerade so, finde ich, dann bei OMD merkt man das so ein bisschen. Das sind doch die ersten beiden, finde ich, so ein bisschen experimenteller.
Sehr.
Und erst so ab der Battleships oder sowas, da haben sie zwar immer noch total experimente Clips, Tracks drauf, weil die ja auch eben total kraftwerkmäßig beeinflusst waren, so in ihrer Frühzeit. Aber da kommen natürlich dann auch so diese ersten Pop-Dinger, ja, so Made of Orleans und wie sie alle heißen. Ja,
ich finde, bei OMD ist das schon ziemlich krass. Also da diese frühen Sachen, wo noch Made of Orleans ist auch noch eigentlich
ein
früheres Ding noch. Aber dann haben sie ja irgendwann diese...
80er ist
nachher waren die ja so extrem schmalzig. Poppig, also ich glaube, die haben ja die...
Talking Loud and Clear und sowas.
Ja, halt. Und So in Love und dieses, ja, die haben ja, glaube ich, die größte Kurve, ich sag mal so, vom Experimentellen hin zum Pop gelegt.
Also man merkt es ja, das haben ja irgendwie alle gemacht. So. Also das, das ist wirklich so ein Knackpunkt, so 1980 und auf einmal Human League, ich meine, Being Bold ist ja wirklich total technoides Zeug. Und es klingt ja heute noch so ein bisschen irgendwie so befremdlich. Mhm. Und wenn man sich so vorstellt, dass die Leute damals von dieser Technologie und von diesen Sounds überhaupt keine Ahnung hatten, war das, glaube ich, schon komisch. Ja. Und dann kommen die halt mit Don't You Want Me um die Ecke und dann hast du halt so einen richtigen Song irgendwie. Der ist zwar dann auch nur elektronisch, produziert, aber ist halt ein Pop-Hit, ja. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich hatten es die Leute dann eben auch durch Gary Numan einfach besser im Ohr. Und so diese Vorbehalte waren nicht mehr so da, pff, das ist doch keine Musik, die spielen ja keine Instrumente, was soll das? Mhm. Und dann funktionierte das. Also auf der einen Seite mehr Akzeptanz wahrscheinlich beim Publikum und auf der anderen Seite mehr Bock auf poppige, eingängige Melodien bei den Bands. Also weniger Experiment, ja, mehr, wir wollen mal jetzt zeigen, dass wir auch Geld verdienen können mit dem Zeug.
Es waren ja viele, wenn du dann guckst, das waren ja, wenn wir so über die Jahre 1980, 81 reden, wo diese Platten rausgekommen sind. Depeche Mode, die dann ein bisschen später kamen, 81 mit dem ersten Album, Soft Cell, waren ja auch so die Drehe. Ja, Heaven 17 dann, und da kamen dann ja ziemlich viele. Und,
ja, bis zu den Pet Shop Boys.
Bis hin zu den Pet Shop Boys dann.
Und dann war ja irgendwie so Schluss mit
dann Lustig. Dann kam Stock Aitken Waterman.
Also, wie gesagt, ich habe damals, als Formel 1 anfing, ja, die Musiksendung, das war, glaube ich, 1983, da habe ich dann so richtig angefangen, irgendwie mich für Musik zu interessieren. 83, 84, ich finde, da kam so viel cooles Zeug noch irgendwie so in die Charts, ja, was ich irgendwie immer noch gerne höre. Es war ja so kurz nachdem irgendwie so dieser Synthie-Pop richtig erfolgreich geworden war. Und da war das ja so eigentlich gang und gäbe, dass man seine Musik damals irgendwie in den Charts mit so einem Synthie gemacht hat. Ob das jetzt TransX oder sowas gewesen ist, die kennt ja heute, glaube ich, überhaupt keiner mehr.
Living on Video.
Oder ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen hießen. Freeze gab es noch so eine Band oder selbst sowas wie, keine Ahnung, dann ein bisschen später, so Moti Special oder sowas.
Ach Gott.
Also, aber das war irgendwie sehr viel zu. Oder Boytronic, wenn dir das noch was
Boytronic sagt. Boytronic mit You, na klar, aber das ich hätte jetzt auch Bronze Gebiet mit in den Ring geworfen und Alphaville als deutsche Vertreter.
Die kennt halt in England keiner, darum haben sie die wahrscheinlich auch rausgelassen aus dieser Doku.
Ja.
Aber ich fand, das war trotzdem irgendwie cool. Also gerade sowas halt dann wie Boytronic oder sowas, das war ja so eine richtig puristische elektronische Musik. Die sollte auch richtig schön elektronisch klingen und da war alles andere auch eher nur zweitrangig. Oder ich meine, Yazoo oder die Rhythmics, die erste Platte, das ist ja zwar mit einem sehr professionellen Gesang, aber die Sounds und das Synthie-Gedöns ist echt sensationell super. Mhm. Auch sowas wie Hit That Perfect Beat Boy von Pronsky Beat, hatte ich damals die Maxi aufgenommen, das lief rauf und runter, weil das pluckerte irgendwie so schön. Und dann irgendwann mal Schluss mit Lustig. Ich glaube so ab Mitte, Ende 84, Anfang 85.
Ich glaube, in dieser Zeit sind, was heißt, ich glaube, das wird der Fakt sein, dass da einfach die Technik, also diese Synthesizer und diese ganzen elektronischen Instrumente und Computer, die man damals benutzt hat, immer preiswerter geworden. Ne? Wenn die am Anfang noch, weiß ich nicht, ein halbes Vermögen dafür ausgeben mussten und wie ich in einem Doku gesehen habe, irgendwelche Schaltpläne erstmal irgendwie auswendig lernen mussten, um irgendwas zusammenzustöpseln, damit hinten nachher der gewünschte Klang irgendwo rauskam. Geil. Und dann hast du irgendwann, weiß ich nicht, für ein paar hundert Mark damals oder Pfund dir ein Keyboard gekauft, wo schon irgendwelche vorprogrammierten Sounds drauf waren und dann, wenn du irgendwie leidlich Klavier spielen konntest, dann hat das gereicht, um Musik zu machen. Mhm. Und das hat dann natürlich nicht nur die Instrumente wurden billiger, auch die Musik wurde billiger und so hat sich dann nachher auch angehört. Ich glaube, das war so dieser Wendepunkt, den du geschrieben hast. Und dann kam viel so dieser Plastikpop, der dann so, also wenn jetzt mal ganz schlimmes, was ganz schlimmes Beispiel ist, Modern Talking ist ja auch nichts anderes.
Nee, hast du recht.
So, aber andererseits hat sich ja so in dieser Phase, so Mitte der 80er, haben sich dann ja schon so Musikstile wie Electronic Body Music, ich meine, so Pansy Front 242, die haben da ja schon. Ja,
85 war der schon,
losgelegt. Auch
die Version war ja schon draußen.
Genau, und auch das, was dann später mal gemeinhin als Techno bezeichnet wurde, das stand da ja auch schon in den Startlöchern, die ja an den Frankfurter Lokalmatador Sven Feht mit seinem Elektriker Salza, das war ja, glaube ich, auch schon 87 oder so. Und das war, glaube ich, dann so der Übergang. Ne? Dann das eine zu einem, auf der einen Seite wurde es halt immer poppiger, immer mainstreamiger, immer billiger und auf der anderen Seite haben sich dann Leute wieder ihre Nischen gesucht und haben dann Techno und IBM gemacht.
Das alles kam irgendwie so Ende der 70er, Anfang der 90er aus so einem Post-Punk-Kontext.
Anfang
das
der heißt, 80er meinst du?
Hm?
Anfang der 80er.
Anfang Ende 70er, Anfang 80er, genau. Da haben sie dann halt irgendwie noch sehr viel experimentiert und haben dann eben auch so die Dinger noch selbst gebaut und dementsprechend ist der Sound noch nicht so rund. Da sind Ecken und Kanten drin und das ist halt noch so diese Post-Punk-mäßige Experimentierfreudigkeit. Und als das dann eben mit Gary Numan und danach eben mit Depeche Mode und sowas durch die Decke ging, da war auf einmal es halt auch so, dass viele Produzenten und Plattenfirmen einfach nach sowas gesucht haben. Und dann kamen sie halt so, die Kershaws und die Howard Jones und sowas dann halt.
Thompson Twins.
Ja, wobei Thompson Twins, da will ich ja gar nichts irgendwie auf die kommen lassen, weil die kommen ja eigentlich eher auch aus so ein bisschen aus so einem Post-Punk-Umfeld und haben damals schon mit so Dub und sowas gearbeitet. Mhm. Aber als dann natürlich der Erfolg da war mit Dr. Dr. und sowas, da war natürlich das eben auch so weichgespült, Kesha Gugu, so dieser,
oh Gott, ja.
dieser
Und die hatten die Tarn, das war ja auch eher so ein bisschen, die hatten ja, natürlich diesen Funky-Einschlag.
Ein bisschen so Van
Doren. Ja, ja.
Aber das war so genauso, ich finde, das war genauso diese Zeit, so wenn man irgendwie so von diesen guten Sachen redet, dann hat man da wirklich sowas jetzt auch wieder wie John Fox oder, obwohl das ja auch eben sehr opulent ist, die frühen, also die mittleren Ultra Fox oder sowas im Ohr. Mhm. Und wenn man dann eher so an die nicht so tollen Sachen denkt, das ist dann halt so, nichts gegen Howard Jones oder sowas, ja, aber ich finde, das ist halt dann schon so
What is Love kann man dann irgendwann auch wirklich nicht mehr hören.
Nee, geht auch nicht.
Um mal beim Beispiel John Fox zu bleiben, so ein Underpass ist eben auch heute noch eine geile Nummer. Und
auf
da merkst
Fall.
Du eben, dass das zeitlos ist. Das ist wirklich dafür, ich finde, man kann da sogar sagen, für den Zeitpunkt der Produktion war die Nummer revolutionär.
Ja, das ist ja so wie Tainted Love,
kannst
du auch immer noch hören. Oder
Cars von Gary Numan,
das
um nochmal bei ihm zu bleiben. Und also, da gibt es, den wir vielleicht noch erwähnen sollten in dem Zusammenhang hier, Daniel Miller mit den späteren Mute.
Boss
mit The Normal und
The
Leather Rant oder so.
Ja,
oder Fat Gadget, den haben wir auch noch nicht erwähnt. Stimmt, sollten wir der Vollständigkeit
halber. Nee, aber das ist auch ganz. Also Fat Gadget ist fantastisch. Ich meine, Frank Tovey dann auch noch später in den 80ern hat er ja auch so ein bisschen so folkige Sachen da gemacht, aber der ist super. Schade, dass er so früh gestorben ist.
Ja. Ich habe ihn noch gesehen im Vorprogramm von Depeche Mode.
Ach, wie schön.
Da war ich gerade relativ frisch hier in Frankfurt und Depeche Mode mit der Exciter-Tour unterwegs in der Jahrhunderthalle. Eine der schwächsten Depeche Mode-Platten. Und da hat Fat Gadget, also Frank Tovey, im Vorprogramm noch gespielt. Und ich glaube danach, wenige Jahre danach ist er dann ja gestorben.
Ja, ich kann es ja auch nicht mehr so genau sagen, aber ich weiß es wirklich sehr, sehr früh.
Ja, und der wurde ausgepfiffen da auch.
Ja.
Exciter, also muss man ja mal sagen, geh heute mal auf ein Depeche Mode-Konzert. Mhm. Ja, die Depeche Mode-Fans sind eine treue Hardcore-Fangemeinde, aber die wenigsten wissen, was da in den Anfangszeiten von ihrer Lieblingsband quasi so links und rechts aktiv war und was sich da gegenseitig quasi beeinflusst und befruchtet hat. Und wenn man mal überlegt, dass Depeche Mode waren große Fat Gadget-Fans damals und haben 1980 oder 81 zum Beginn ihrer Karriere bei ihm im Vorprogramm gespielt, ja, und sind ja, glaube ich, nur deswegen auch zum Mute-Label gekommen, zu Daniel Miller. Klar, irgendwann haben sie ihn dann überholt, rein erfolgsmäßig, aber das wissen halt viele Depeche Mode-Fans, glaube ich, gar nicht. Und dann denken die, was will der da vorne auf der Bühne? Wir wollen endlich unsere Helden
sehen. Ja, aber das ist halt so der Unterschied, weißt du, zwischen irgendwelchen Menschen, die sich halt auch da so für interessieren, wie sich so Sounds und sowas und Musikstile gegenseitig beeinflussen und wie die sich entwickelt haben. Und da ist halt so dieser Post-Punk und dieser frühe Synthie-Pop, das ist total innovativ. Mhm. Und das hätte es all das, was dann in den 80ern und dann nochmal während des ganzen Revivals Anfang der Nullerjahre passiert ist, das hätte ja gar nicht stattgefunden. Und ich finde, wenn man das auch so ein bisschen historisch irgendwie sieht, dann merkst du halt mal, was diese Songs teilweise für einen Stellenwert haben. Was danach kommt, das kannst du auf irgendwelchen 80er-Partys dann halt hören. Aber das sind ja die gleichen Fans wie die Hardcore-Depeche-Mode-Fans, die wollen immer nur den gleichen Scheiß hören. Und die hören sich dann auch zum 20. Mal irgendwie The Riddle an und finden das immer noch toll, wo man halt dann irgendwie denkt, naja, das ist ja damals irgendwie ganz nett produziert worden, aber es ist halt einfach so Larifari-Pop und hat mit diesem wirklich innovativen, was damals Anfang der 80er und Ende der 70er passiert, das eigentlich wirklich so gar nichts mehr zu tun.
Nee, das war dann einfach Musik für die Massen.
Ja, und dann hat man es auch dann irgendwann auch nicht mehr gehört. Wir hatten es vorhin schon damit, die Gerätschaften, die Synthes, die Sampler, die wurden Anfang der 80er immer erschwinglicher für die Bands. 83 ist echt so ein komisches Jahr, wo die anscheinend alle angefangen haben, diese Synthie-Bands mit einem Sampler zu arbeiten. Weil ich weiß noch, Martin Gore steht so da und lässt irgendwie, ich weiß nicht was es war, ein Steinchen oder sowas,
aus
so eine Regenrinne fallen und nimmt das dann halt auf. Und und dann wird daraus ja dann irgendwie im Endeffekt der Song Pipeline, der ja nur aus Samples besteht. Das hat mir ja damals als 12-, 13-Jähriger, als ich mir die Platte gekauft habe, war mir das ein bisschen zu sperrig. Also ich fand halt Love in Itself und sowas und Everything Counts toll. Aber sowas wie Pipeline, ja, aber gut, mit 12, 13, das ist auch ein bisschen schwierig, das vielleicht so zu verstehen. Aber was die Bands damals irgendwie für Riesenspaß hatten, auf einmal mit diesem Sampler zu arbeiten. Und ich meine, so der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Depeche Mode-Platte, gerade was das angeht, der ist ja immens. Also ja. Vorher halt so dieser blubberige, nette, dann etwas mollige, als dann Martin Gore das Zepter übernommen hatte, Synthi-Sound und auf einmal kommen da diese Industrial-Klänge dazu.
Ich glaube, das hat zwei, wenn ich da mal kurz unterbreche, ja. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Den einen, den du genannt hast, Technik wurde besser und erschwinglicher, und Alan Wilder kam zur Band. Ist für mich, wenn ich mir die Depeche Mode Geschichte angucke, ist Alan Wilder für mich ein ganz entscheidender Punkt. Als der zur Band gekommen ist, ich meine, er hat ja eine klassische Musikausbildung, anders als die anderen, die sich ja als Autodidakten alles selber beigebracht haben. Der konnte halt schon produzieren, der hatte halt schon Erfahrung, und der hat da mal dadurch natürlich noch dieses Songwriting und auch dieses Produktionstechnische nochmal deutlich mit nach vorne gebracht. Ich glaube, das wird zu Unrecht immer mal gerne so ein bisschen unterschlagen, weil man meistens dann immer so Martin Gore als den großen Songschreiber und Komponisten hinter allem darstellt. Aber ich glaube, ohne Alan Wilder wären Martin Gore auch nur die Hälfte wert gewesen in dieser Zeit. Und deswegen finde ich es bis heute, die größte Tragödie in der Geschichte von Depeche Mode war nicht, dass Dave Gehan beinahe an Heroin abgekratzt wäre, sondern dass Alan Wilder die Band verlassen hat. Wenn der heute noch dabei wäre, das wäre nochmal eine ganz andere
Nummer. Wann ist er denn eigentlich weggegangen?
Songs of Faith and Devotion, nach der Tour ist er gegangen.
Okay, also
das war ja sowieso diese schwierige Phase, wo Dave schon hier auf Droge war
und in Amerika so gewohnt hatte.
Genau.
So Rocker wurde.
Ja. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, das habe ich mir aber nur angelesen, das weiß ich nicht, ob das alles so stimmt, dass Alan Wilder ja bis zuletzt von den anderen drei nie so als vollwertiges Bandmitglied angesehen wurde, weil er ja nicht von Anfang an dabei war. Aber das weiß ich nicht, ob das stimmt. Dass das einer der Gründe gewesen sein soll, weswegen er ausgestiegen ist. Ich meine, er selber, ich glaube, der hat von seinen Tantiemen, die er durch seine Depeche Mode Zugehörigkeit kriegt, hat er bis ans Ende des Lebens ausgesorgt. Für finanzielle Sorgen musste er sich nicht mehr machen. Was er mit seinem Recoil-Projekt macht, ist ja so ein bisschen elektronisch, experimentell, avantgardistisch, Soundtrack-mäßig. Ich glaube, das macht er auch nur so, damit er sich nicht langweilt. Also
das ist immer so eine interessante Sache mit Depeche Mode. Wo fängt es an, dass die Platten scheiße werden? Also es ist echt schwierig. Also ich finde, wenn man sich das mal so anguckt, die ersten beiden, also die erste ist halt dieser Plastikpop, aber irgendwie nett, ja. Aber ja. Du merkst so, dass das alles fast noch Teenies sind und sowas. Dann die zweite, da merkst du schon so diesen Einfluss von Martin Gore. Es wird eben so ein bisschen fließender, es wird etwas trauriger. Dann kommen diese drei Industrial-Alben, die ich ja alle drei irgendwie echt klasse finde. Also Black Celebration ist schon ein cooles Ding. Da zwar ein, zwei Ausfälle, aber ansonsten ist das eine geile Platte. Die Music for the Masses fand ich sensationell.
Obwohl die schon wieder einen anderen, ganz so ein Quantensprung Stil. Schon wieder, finde ich. Ich finde
die trotzdem toll.
Ist eine tolle Platte, aber ich finde, die ist schon wieder viel gefälliger und viel zugänglicher. Also wo du die anderen drei als die drei Industrial-Alben bezeichnet hast, davon ist die Music for the Masses schon wieder ein Stück weg.
Aber es macht nichts, die ist trotzdem toll.
Trotzdem super.
Und die Violator ist auch toll. Also die habe ich damals gehört, als ich Abi gemacht habe. Da lief die bei uns rauf und runter. Darum habe ich da noch eine ganz spezielle Beziehung dazu. Und dann ist da kamen die Songs of Faith and Devotion. Die mochte ich zum Beispiel nicht. Interessanterweise mochte ich aber die Ultra wieder total gerne.
Ich finde, die Ultra ist so 50-50 für mich. Da sind also auch gerade auch so die Single-Auskopplungen.
Barrel of a Gun ist super.
Barrel of a Gun, It's No Good, die finde ich schon cool. Ich finde auch diese Single-B-Seiten. Das Painkiller zum Beispiel ist für mich ein Monster-Track. Ja, ja. Und bei mir war es auch so, die Violator ist, das war dieses Jahr Anfang 90 irgendwie rausgekommen, meine ich. Die ist
Personal Jesus kam 89
und die kam Anfang 90. Die ist für mich in diesem Wendejahr irgendwie komplett untergegangen. Ich habe die Singles irgendwie noch so alle wahrgenommen, Personal Jesus, Policy of Truth und Enjoy the Silence so. Aber da, wo ich dann die Möglichkeit gehabt hätte, sie mir zu kaufen, habe ich es nicht gemacht. Und dann zwei oder drei Jahre später, dann kam ja dann die Songs of Faith and Devotion. Und ich, der zu damaligen Zeit plötzlich lange Haare hatte, habe mit einem Dave Gehan, der plötzlich auch lange Haare hatte, total gefremdelt, mit dieser Gitarrenmusik total gefremdelt, obwohl ich selber in dieser Zeit mich selber eher zu jemandem, der sich mehr für Gitarrenmusik begeistern konnte als für elektronische Musik, gewandelt habe. Also im Prinzip, wenn ich es jetzt so recht überlege, ist es totaler Anachronismus eigentlich. Weil die Depeche Mode waren auf dem Album all das, was ich auch war. So, ne? Ich habe überwiegend Gitarrenmusik gehört, ich hatte lange Haare, aber ich fand, das hat mich nicht mehr so richtig interessiert. Das hab ich keine, ich habe die Platte erst viele Jahre später entdeckt und finde sie heute grandios.
Ja?
Ja.
Also ich kann mit der nach wie vor wenig anfangen, weil ich irgendwie, aber ja, Depeche Mode ist für mich eher so wirklich dieser Industrial und dieser Synthi-Sound. Ja. Da bin ich irgendwie mit, den fand ich irgendwie damals zwar als Jugendlicher nicht so toll, weil es wie gesagt alle gehört haben. Im Nachgang aber finde ich die Sachen echt klasse. Und dieses Gospelige, was die Songs of Faith and Devotion teilweise hat, damit kann ich nicht umgehen. Ich kann auch mit vielen von diesen neueren Sachen von Depeche Mode, wo Dave Gahan seine Finger drin hat, nichts anfangen, weil mir das irgendwie zu rockig ist.
Und ja.
Ich bin totaler Anti-Rockist. Also wenn es zu rockig wird, dann kann ich mir das nicht anhören. Und da ist halt bei Depeche Mode immer so die Frage, in welche Richtung tendiert es gerade. Was ich bei der Ultra so geil fand, das ist irgendwie, ich fand, das ist bis dahin eine der originellsten Platten, die gemacht haben, weil die klang irgendwie anders. Mhm. Also die hatten teilweise auch so ein bisschen so Hip-Hop-Beats fast schon am Start. Also es war irgendwie weder dieser Synthie-Pop, der Music for the Masses, und es war auch nicht dieses Rockistische, was er dann eben auf Songs of Faith and Devotion reingebracht hat, der gute Dave. Sondern es war irgendwie, ich fand, das war ein sensationeller Sound und ich fand, jeder Song hat irgendwie anders geklungen. Also bin ganz großer Ultra-Fan. Dann kamen die Exciter, die fand ich noch hörbar. Und alles, was danach kam, das lief bei mir vielleicht 2-3 Mal.
Ja.
Das sind halt immer gekauft, weißt du so. Naja, vielleicht geht's. Und die letzte, die finde ich zum Kotzen.
Delta Machine?
Ja, also das Revolution ist noch okay, aber der Rest...
Ja, ja, also ich fand die Exciter schon irgendwie zu schnarchig, die hat mich schon nicht mehr vom Hocker gehauen und danach habe ich dann auch irgendwie so den Faden verloren. Ich habe auch immer natürlich noch, ein neues Depeche Mode Album, hör mal rein, hörst du, dann war ich aber immer enttäuscht.
Wir haben immerhin noch so die Fähigkeit gehabt, fand ich, geile Singles rauszubringen. Also das war eigentlich immer ganz gut. Und dann hast du halt dann den Rest irgendwie so mitgenommen. Aber also mittlerweile ist das ja einfach nur noch Geldmacherei.
Ja.
Ich meine, natürlich, die Dinger verkaufen sich ja immer wie bekloppt, weil die Depeche Mode-Fans, so unkritisch wie sie sind, sich halt alles kaufen, was die rausbringen. Aber es ist definitiv ja so, dass sich auch die Fans, wenn sie in einem Konzert stehen, einfach nur noch drauf freuen, wenn die Klassiker gespielt werden. Als wir da waren, war es ja genauso. Ne?
Ja,
Kennst du das? Nö, ist von der Neuen wahrscheinlich. Und dann halt zum Schluss, dann halt Hits. Ja, dann wird es dann irgendwann cool.
Ja, ja. Also nochmal zu Songs of Faith and Devotion. Also da ist mit In Your Room einer meiner All-Time-Favorites drauf. Eins meiner wirklich absoluten Depeche Mode-Lieblingslieder. Viel, viel mehr Probleme hatte ich auch auf der Songs of Faith and Devotion mit diesen 1-2 Martin Gore, ich will jetzt auch mal wieder singen, Balladen. Wo ich Question of Last kann ich noch mitleben.
Die waren schon immer schlimm.
Das war bei uns damals halt in der Disco in Nord-DDR.
Der Schwurftitel.
Genau, wenn du da kein Mädel auf der Tanzfläche abgekriegt hast, dann warst du irgendwie auch blöd oder hässlich, keine Ahnung. und wenn du keine abgekriegt hast, dann hast du als Depeche Mode-Fan allein dazu getanzt. So, ne? Nee, da konnte ich noch mit leben. Aber auch auf der Violet ja schon, als ich sie mir dann später mal gekauft habe. Also da, das sind immer so die schwächsten, für mich persönlich die schwächsten Lieder.
Komischerweise, was ich ganz gut finde, aber da sind wir wieder... Also meistens muss man dann skippen. Das Home interessanterweise wieder auf da ist, glaube ich, auf der Alpha drauf.
Ja,
das finde ich zum Beispiel wieder cool.
Ja.
Weil das hat. Ich kann ja nicht sagen, woran es liegt, aber es gibt diese. Vielleicht ist es ein bisschen melancholischer als das, was er sonst macht. Oder die Sounduntermalung ist cooler. Ich weiß es nicht. Also, das war so eins der wenigen Songs, wo Martin Gore halt dann die Hauptrolle singt, die ich mir so anhören konnte. For bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Der Rest ist, finde ich, geht es mir genauso wie dir. Also ist immer so ein Tiefpunkt von so einem Album, ja.
Tja,
so leid es mir tut.
Tja, Pech für Martin Gore. Bei uns ist er nicht so gut gelitten, aber um vielleicht nicht so ganz negativ aus diesem ersten unserem Post-Punk, der Post-Punk-Podcast rauszugehen mag. Kannst du spontan deine 3 Lieblingssongs von Depeche Mode runterrattern?
Ist natürlich sau schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann jetzt nur mal so überlegen, aus dem Handgelenk schütteln das Ganze, also Behind the Wheel ist für mich ein ganz großer Song, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Music for the Masses fand ich damals, als er rauskam, nicht so toll, habe ich im Nachgang entdeckt für mich und da ist, finde ich, Behind the Wheel auch mit allen Remixes, die es dazu gibt, eigentlich so ein Tanzpunkt. Das zweite ist dann Personal Jesus auf der Violator. Da habe ich damals Abi zugemacht. Die lief auch bei uns dann auf dem Abi-Partys rauf und runter. Also besonders Personal Jesus. Auch Enjoy the Silence. Und das dritte ist, das dritte wirklich wichtige Lied für mich ist Barrel of a Gun. Weil nach einer Zeit, in der ich fast nur Hip-Hop gehört habe und überhaupt gar nicht mehr so zu Depeche Mode oder auch zu so 80s zurückgefunden habe, auf einmal diese Single rauskam und die fand ich tatsächlich unglaublich gut. Und ich finde, das ist auch irgendwo so ein Sound, den Depeche Mode damals verfolgt haben, der mit dem bis dato Sound von Depeche Mode gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Du kommst ja mit dem Album nicht so klar. Ich finde das Album sehr gut. Also vielleicht sind sogar diese drei Alben jetzt, auf denen diese drei Songs drauf sind, auch meine Lieblingsalben von Depeche Mode.
Ja, also gut, klar. Wie gesagt, ich hatte ja, glaube ich, gesagt, so 50-50 bin ich bei Ultra. Aber meine drei Lieblingslieder sind jedenfalls nicht auf diesem Album. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. In Your Room von Songs of Faith and Devotion ist eins meiner Lieder. Ich weiß nicht, ob ich das so gut begründen kann wie du. Bei mir ist es oft, ich bin ja so ein Melodienfetischist und mag es auch, wenn Lieder sich steigern und so diese Stimmung nach hinten raus anschwillt. Und das beides, also die Melodie und dieses sich steigernde in diesem Song von In Your Room, macht ihn eben zu einem meiner drei Lieblingslieder. Dann Stripped auf jeden Fall. Ähnliche Gründe wie bei In Your Room. Irgendwie, als ich den das erste Mal gehört habe, fand ich schon dieses Intro so geil. Also für mich hört sich das immer an wie so ein tuckernder Motor. Aber da hört wahrscheinlich auch jeder irgendwas anderes aus diesem Geräusch raus. Und jetzt kommen wir zu der Nummer 3. Ich schwanke zwischen Blasphemous Rules und Shake the Disease, obwohl ich dann aber zu Shake the Disease, glaube ich, tendiere. Damals, das war so die Phase, als ich die Band ja für mich entdeckt hatte. Der hat damals irgendwie so eingeschlagen in meinem Gehör wie so eine Bombe. Und ich weiß noch, ich als Ostkind bin in den Besitz einer Bravo-Seite geraten, wo das Songbook zu Shake the Disease drauf war. Also der englische Text mit der deutschen Übersetzung. Und vielleicht ist es auch deswegen so ein Song, der mir eine Menge bedeutet, weil man dadurch auch mal die Lyrics auch dann auf Deutsch mal gelesen hat, die man ja sonst, also gebe ich ehrlich zu, ich mit meinem DDR-Schulenglisch vom reinen Anhören kriege ich da nicht so viel mit. Und ich glaube, dann sind es die drei. So, und ich glaube, wenn ich Marc so angucke, der wird bestimmt noch ganz, ganz viel über Depeche Mode erzählen.
Ja, ich meine, wir fangen ja jetzt erst an damit, aber das ist ja schon irgendwie so eine der wirklich wichtigen Bands halt auch, also auch für dich und für mich.
Für uns beide, ja.
Und interessanterweise auch bei mir in den 80ern, verhasst teilweise, weil bei mir die ganze Jahrgangsstufe auf die abgefahren ist und für mich war das dann nicht mehr exklusiv genug, aber war natürlich auch so ein bisschen psychologisch dann halt bedingt, so eine ablehnende Haltung, habe die dann halt vieles habe ich im Nachgang wieder entdeckt. Also super interessant, darum lass uns da bei Gelegenheit nochmal drüber quatschen, weil kommt man jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, so macht ja keinen Sinn jetzt mehr.
Ja, das stimmt. Außerdem ist das Bier auch bald ausgetrunken und von daher sage ich nochmal Prost ein letztes Mal für die letzte Neige. Ich würde sagen, brauch die nächste Folge, ja. Depeche Mode.
Machen wir auf alle Fälle, brauchen wir aber ein englisches Bier.
Das sollte sich organisieren lassen.
Kriegen wir hin.
Ich weiß nicht, ob es in eine Brauerei in Basildon, der Heimatstadt
von Depeche Mode, gibt. Das wäre natürlich eine ganz coole Sache.
Wir kriegen das raus bis zum nächsten Mal. Also, falls uns jemand gehört hat.
Wenn jemand einen guten Tipp hat, Bier aus Basildon.
Genau.
Wir nehmen es.
Wir nehmen es. Und dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss.
In diesem Sinne.
Oder Goodbye.